Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Demokratie und Vielfalt, alle inklusive, der Kita-Podcast. Ich bin Katrin Rönicke und heute spreche ich mit meinen Gästen über ein Thema, das die ganze Gesellschaft durchzieht, wie es ja so oft der Fall ist hier bei uns im Podcast. Wir haben schon gesprochen über Rassismus, wir haben über Klassismus gesprochen und das sind ja alles Phänomene, die jetzt nicht kitaspezifisch auftreten, sondern die unsere gesamte Gesellschaft durchziehen. Und genau das trifft auch auf den Antisemitismus zu. Meine Gäste heute sind Romina Wiegemann. Sie ist pädagogische Leiterin der Bildungsprogramme am Kompetenzzentrum für antisemitismuskritische Bildung und Forschung und macht dort vor allem Weiterbildungsprojekte für das pädagogische Personal. In der Vergangenheit hat sie auch schon Eltern beraten, und zwar im Rahmen ihrer Arbeit für die Beratungsstelle OFEC für Betroffene von Antisemitismus. Hallo Frau Wiegemann.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Und ich spreche heute mit Dr. Benjamin Rentsch-Kruse von der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Er ist staatlich anerkannter Erzieher und promovierter Erziehungswissenschaftler. Seit 2021 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter und Koordinator des Verbundprojektes Antisemitismus in pädagogischen Kontexten, religiös kodierte Differenzkonstruktionen in der frühen und mittleren Kindheit, kurz RELKODIF. Herzlich willkommen, Herr Rentsch-Kruse.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dabei zu sein.
Ich dachte, wir fangen vielleicht, bevor wir in die Tiefe des Themas gehen, mal damit an zu gucken, was ist eigentlich Antisemitismus? Weil ich habe den Eindruck, oft können wir uns schon darauf nicht einigen. Wie würden Sie auch aus Ihrer Erfahrung und aus Ihrer Arbeit ja Antisemitismus definieren und erklären, Frau Wiegemann?
Ja, danke für diese Eingangsfrage, die gesellschaftliche Leerstelle, mit der wir es zu tun haben, schon gleich mitformuliert, nämlich, dass es meistens eben kein tragfähiges Verständnis davon gibt, was Antisemitismus ist, wie er aufrechterhalten wird, wie er wirkt. Das ist, so viel will ich schon mal vorwegnehmen, in einer postnarzisstischen Gesellschaft alles andere als ein harmloser Befund. Da wurde etwas aktiv versäumt, und zwar kollektiv. Die Distanz zu Antisemitismus wurde gerade seit 1945 kollektiv geprägt durch unterschiedliche Formen der Tabuisierung, der Distanzierung, der Dethematisierung oder auch der Historisierung von Antisemitismus. Also das meint ein Verständnis von Antisemitismus, das ihn auf die Vergangenheit beschränkt und damit als ein vermeintlich abgeschlossenes Kapitel der Geschichte. Und auf diesem Grundverständnis konnten kaum adäquate Kompetenzen im Hinblick auf die Wahrnehmung, Deutung und im Hinblick auf einen Umgang mit Antisemitismus, daraus konnte das nicht erwachsen. Und gerade in Bildungseinrichtungen wäre das aber sehr, sehr wichtig. Und daraus ergibt sich eben auch die Lage, in der wir uns seit langem schon befinden. Sie haben es angesprochen. Das ist die Schraube, mit der wir auch in unserer Bildungsarbeit quasi drehen. Aber jetzt zu Ihrer eigentlichen Frage, was ist Antisemitismus? Antisemitismus ist eben mehr als ein bloßes Phänomen. Er ist ein strukturelles Gewaltverhältnis, ein Ungleichheitsverhältnis, ein Machtverhältnis, auch ein Unterdrückungs- und Diskriminierungsverhältnis mit konkreten Auswirkungen auf diejenigen, die davon betroffen sind. Das klingt vielleicht banal, ist es aber gar nicht, dass sich Antisemitismus in die Biografien von Juden, Jüdinnen seit der Kindheit oft einschreibt, ist gar nicht so stark im Bewusstsein. Antisemitismus wird oft sehr abstrakt verstanden, als Debattenproblem, als diskursives Problem, aber eben nicht als etwas, was den Alltag von Jüdinnen und Juden prägt, als Bedrohung und als gewaltförmige Erfahrung. Ich habe schon gesagt, Antisemitismus, Sie haben es auch schon gesagt, eingangs, Antisemitismus durchzieht als Struktur die gesamte Gesellschaft. Und das antisemitische Wissen, das vermeintliche Wissen über Juden, Jüdinnen ist eben kollektiv geteilt. Die Grundstruktur beschreibt die Dämonisierung von Juden, Jüdinnen und damit gehen Zuschreibungen von Macht, Konspiration, aber genauso von Überlegenheit und Privilegierung einher. Und dieser Mechanismus ermöglicht einfach emotional ganz viel. Entlastungsfunktionen zum Beispiel. Der Antisemitismus reduziert Komplexität. Er nimmt es uns ab, gesellschaftliche oder globale Zusammenhänge komplex zu erfassen, ermöglicht einfache Antworten auf schwierigere Fragen und alle negativen Anteile, Eigenschaften werden dem antisemitisch konnotierten Jüdischen zugeschrieben. Genau, und in dem Zusammenhang erlaubt es der Antisemitismus auch, sich moralisch überlegen zu fühlen, indem gegen diese vermeintliche Überlegenheit auch Widerstand geleistet wird, aufbegehrt wird. Und auf einer Wirkungsebene, und die ist für unsere Arbeit sehr, sehr wichtig, ermöglicht das eben dann auch, Juden, Jüdinnen Einfühlung und Empathie zu entziehen. Und das ist natürlich, gerade wenn es um jüdische Kinder und Jugendliche geht, ein Riesenproblem.
Herr Rentsch-Kruse, wie würden Sie das einordnen, gerne auch ergänzen?
Ja, also Romina Wiegemann hat jetzt, finde ich, schon das Grundsätzliche gesagt. Ich glaube, ich könnte da jetzt gar nicht mehr so wahnsinnig viel ergänzen. Da würde ich auch viel wiederholen einfach. Ich finde für mich eine schöne Definition, um Antisemitismus zu erklären, ein Ausspruch von dem Philosophen und Soziologen Theodor W. Adorno, der gesagt hat, Antisemitismus ist das Gerücht über die Juden, also überall da, wo Jüdinnen und Juden als Problem wahrgenommen wird, hat sozusagen der Antisemitismus seinen ersten Sieg errungen. Und ja, also auf dieser Grundlage versuche ich das auch immer zu erklären, wenn Personen mich fragen, auch im privaten Umfeld oder auch im beruflichen Umfeld, was ist das eigentlich genau, Antisemitismus? Es ist eben ein Denken über Jüdinnen und Juden, das sie ausschließt, das gewaltförmig ist, das strukturell ganz tief verankert ist in der Gesellschaft, das tradiert wird über Jahrhunderte, vielleicht sogar schon über Jahrtausende, wenn wir an zum Beispiel den Judaisten Peter Schäfer denken, der schon in der Antike, also 300 vor Christus etwa, die erste Judenfeindschaft, die erste Form von Antisemitismus ausmacht. Und das ist so tief verankert. Es wird ja auch von einem kulturellen Code gesprochen, immer wieder, als jetzt mal ganz verallgemeinert, denn in Deutschland, nicht nur in Deutschland natürlich, insbesondere auch in Europa, in der europäischen Geschichte, verankert ist und dort ja sein Unwesen treibt seit Jahrhunderten und immer wieder auftaucht, eben dann, wenn Menschen handgreiflich werden, wenn Menschen ja ihren Hass äußern, jetzt vor allem auch in den Medien, und Antisemitismus da eben virulent und bedeutend wird.
Wir müssen auch nochmal unterscheiden, weil es gibt ja auch Stimmen, gerade aus der Black Lives Matter Bewegung zum Beispiel kenne ich, die sagen, Antisemitismus, das ist einfach nur eine Unterform von Rassismus. Da müssen wir gar nicht gesondert drüber reden, das kennen wir, und das ist da quasi mit gemeint. Sie würden dem, glaube ich, widersprechen, oder Frau Wiegemann?
Ja, ich würde dem widersprechen, aber vielleicht ist wichtig nochmal zu sagen, dass es hier nicht um eine Hierarchisierung der Diskriminierungsformen oder so geht. Also nee. Nicht auch darum zu sagen, das eine ist schlimmer als das andere oder so, weil oft gibt es da so komische diskursive Verschiebungen, auf keinen Fall. Ich habe es ja auch schon gesagt, also die Grundstruktur vom Antisemitismus ist spezifisch und der Antisemitismus ermöglicht es. Das ist nicht meine Worte. Ich fand das einfach so treffend mal beschrieben. Wenn jemand weiß, wo das herkommt, bitte gerne sagen. Der Antisemitismus ermöglicht es, sich als wehrhaftes Opfer zu fühlen. Ja. Und das ist ein enorm attraktives Angebot. Und es geht also salopp gesagt im Antisemitismus um ein Treten nach oben. Mhm. Und damit ist die Frage, glaube ich, auch zum Teil schon mitgeklärt, warum Antisemitismus eben keine Unterform von Rassismus ist, weil die durch den Antisemitismus konstruierte Gruppen eben nicht als unterlegen, sondern als überlegen imaginiert wird. Und das soll aber nicht bedeuten, dass alle anderen Formen, also dass alle Formen von Rassismus gleich sind, ja, also dass unterschiedliche Formen von Rassismus keiner spezifischen Bearbeitung bedürfen, weil antimuslimischer Rassismus ist was anderes als antischwarzer Rassismus, darum geht's nicht. Aber es ist eine grundsätzliche Unterscheidung in der Struktur. Und genau die ist für unsere Bildungsarbeit gerade auch so wichtig. Wenn wir über Antisemitismus sprechen, wird er ganz oft mit so unsäglichen Medizinmetaphern hantiert. Also Gedenkstätten zum Beispiel sollen gegen Antisemitismus immunisieren. Ja, diese Idee gibt es sehr, sehr häufig. Dabei ist der Antisemitismus, wenn wir das schon mal so wenn wir im Bild bleiben wollen, immun gegen Ansätze, die ihn eben nicht so spezifisch adressieren. Ja, diese spezifischen Funktionen, die ich schon genannt habe, adressieren. Seine Psychodynamik in einer postnarzisstischen Gesellschaft adressieren. Diese Dynamiken hängen sehr stark mit einer als unliebsam wahrgenommenen Vergangenheit zusammen. Und natürlich gibt es aber unzählige Verschränkungen und Intersektionen mit anderen diskriminierenden Gewaltverhältnissen. Das steht außer Frage.
Und was wir auch noch klären wollen an dieser Stelle, eben weil es auch seit dem 7. Oktober 2023 eine große Rolle spielt, auch in der öffentlichen Debatte, ist der sogenannte israelbezogene Antisemitismus. Auch da habe ich oft das Gefühl, man kann sich nur schwer einigen, wo der beginnt, wo der endet, wo beginnt legitime Kritik an dem politischen Verhalten der israelischen Regierung. Wir werden das hier, ich glaube, man müsste eine ganze Podcast-Sendung darüber machen, wahrscheinlich nicht final klären können. Aber Herr Rentsch-Kruse, wie würden Sie das, Sie haben es gerade so schön gesagt, Sie erklären das Freunden oder anderen so, wie würden Sie das Freunden erklären?
Naja, ich würde natürlich erstmal versuchen zu differenzieren. Es gibt eine ganz kleine legitime Kritik an dem Staat Israel und politischen Entscheidungen, die dort getroffen werden, die man kritisieren kann, die man auch kritisieren muss, wie man bei allen Staaten, die moralisch verwerfliche Entscheidungen treffen, die problematisch sind, bei denen Menschen zu Schaden kommen oder unterdrückt werden, kritisieren kann. Und das wird ja auch gemacht. Ich finde, der Antisemitismus, versuche ich das immer zu erklären, beginnt dann, wenn es eben eine unverhältnismäßige Kritik am Staat Israel ist. Also wenn beispielsweise sich über die Politik in Israel stattfindet, im Vergleich zu anderen Ländern, die dort stattfinden, die politischen Maßnahmen, die getroffen werden, beispielsweise ist ein Vergleich, den ich dann mache. Vergleich ist natürlich immer sehr problematisch, aber so versuche ich das dann für mich zu erklären, dass es eine fehlende Kritik an der Politik Chinas, den Uiguren gegenüber gibt und bei Israel aber immer alle einer Meinung sind, was passiert und was zu machen ist, oder Israel dann eben im Verhältnis übermäßig kritisiert wird und in Frage gestellt wird. Natürlich auch das Existenzrecht Israel, wenn das in Frage gestellt wird, ist das für mich eine klare Form von Antisemitismus. Oder wenn eben pauschal davon gesprochen wird, dass Israel alle Jüdinnen und Juden der Welt repräsentiert oder Israel eben mit antisemitischen Zuschreibungen erklärt wird oder betitelt wird, dann ist das für mich auch eine klare Form von Antisemitismus, also israelbezogenen Antisemitismus oder wie Klaus Holz und Thomas Hauri das nennen, Antisemitismus gegen Israel. Aber da ist es auch schwierig, natürlich immer Erklärungen zu finden für mich, die auch konsistent sind, weil die Meinungen, wie gesagt, dann auch so auseinandergehen und ich jetzt auch kein Experte für die Politik Israels bin oder für israelbezogenen Antisemitismus. Aber natürlich ist man dem Diskurs im Beruf, privat und versucht das dann eben zu erklären und ich habe da so diese Erklärung für mich.
Ja, es ist so ein bisschen das Problem, dass wir eigentlich alle Nahostexperten sein müssten, aber es natürlich nicht sind. Aber vielleicht ist genau das ja auch Teil dieser ganzen Problematik. Ja, Sie haben vorhin gesagt, es ist das Gerücht über Juden und dass auch Menschen, die jetzt selber auch keine Nahostexperten sind, eben bestimmte Dinge einfach weiter verbreiten, ohne da auch weiter zu recherchieren oder darüber nachzudenken. Stimmt das eigentlich? Sind das Fakten? Ist das erwiesen? Ich glaube, da können wir vielleicht auch nochmal ganz gut festhalten. Es geht eben oft auch um Unwissen, oder?
Ja, würde ich sagen. Es geht dann auch darum, zu widersprechen. Also wenn Dinge gesagt werden, die falsch sind oder ja, die nicht zutreffen, von denen man weiß, okay, nee, es gibt auch andere Perspektiven, die eben aufzuzeigen, deutlich zu widersprechen. Und es geht ja immer um einen Ring, auch um Deutungshoheit. Und da sich nicht zurückzuhalten, natürlich dort einzusteigen. Und das ist ja auch für Pädagoginnen und Pädagogen ganz zentral in ihrer Arbeit, dass sie Dinge nicht stehen lassen, sondern eben richtig stellen, auch Widerspruch äußern und auch versuchen, ja, in Streit zu gehen in dieser Hinsicht und den auch auszutragen und den nicht zu scheuen. Aber dafür ist es natürlich wichtig, sich auch ein wenig mit der Thematik auseinanderzusetzen, sich einzulesen, sich zu informieren, was aktuell passiert. Und ja, um dann auch argumentieren zu können, das ist natürlich unerlässlich.
Jetzt sind wir schon genau in der Praxis auch angekommen. Also wir wollen ja heute auch darüber sprechen, wie wir den Antisemitismus in der pädagogischen Praxis noch besser berücksichtigen können und vor allem auch ja dafür die Sinne schärfen können und pädagogisches Fachpersonal auch so ein bisschen Rüstzeug mitgeben, damit umzugehen, damit auch gut umzugehen. Warum ist es wichtig, das auch wirklich schon in der frühkindlichen Bildung aufzugreifen?
Ja, weil Antisemitismus einfach eine Realität ist und sich in allen Bildungseinrichtungen verwirklicht, auch in der Kita, und es da einfach einen Umgang braucht. Es gibt häufig die Idee, wir würden uns gerade im frühkindlichen Bereich der Prävention bewegen. Das stimmt nur sehr, sehr eingeschränkt. Also Kinder bringen ja schon viel mit, gesellschaftliches Wissen, familial geteiltes Wissen, auch unbewusstes Wissen. Antisemitismus vermittelt sich sehr früh und je jünger die Kinder sind, umso mehr gilt es, das, was sie erleben, und damit meine ich als jüdische Kinder, als biografische Einschnitte zu begreifen, die prägen. Und dabei geht es eben weniger um das perfekte Arbeitsblatt, wie thematisiere ich das Judentum zum Beispiel. Das ist ja auch keine antisemitismuskritische Bildung im klassischen Sinne, sondern einfach einen Umgang mit dem, was die Kinder mitbringen, zu pflegen, bestimmte Aussagen, Handlungen, Muster zu erkennen und sich Differenz und Diversität sensibel aufzustellen und Juden, Jüdinnen, jüdische Kinder mitzudenken, ja. Das ist, glaube ich, so grundlegend für ein Verständnis, warum ein Umgang mit Antisemitismus in der Kita so relevant ist.
Das heißt, in der Kita kommen die Kinder nicht als weißes Blatt, sondern da ist eben auch schon viel mitgebracht.
Genau.
Herr Rentsch-Kruse, aus Ihrer Erfahrung, wie zeigt sich der Antisemitismus im frühkindlichen Bildungsbereich?
Also im frühkindlichen Bildungsbereich, ich muss dazu sagen, wir haben in unserem Forschungsprojekt in 5 Kindertagesstätten geforscht, haben dort Gruppengespräche geführt mit Kindern, teilnehmende Beobachtungen gemacht, aber auch leitfadengestützte Interviews mit Kita-Leitungen, pädagogischen Fachkräften und Eltern. Und hier zeigt sich jetzt besonders bei den Gruppengesprächen und bei den teilnehmenden Beobachtungen, dass Kinder Jüdinnen und Juden auf jeden Fall als solche erkennen und auch benennen können, dass sie auch antisemitische Zuschreibungen, also in petto haben, dass sie das auch durchführen. Es ist jetzt nicht so, dass uns das ständig begegnet ist, aber es gab einzelne Fälle, in denen Kinder eben Aussagen getätigt haben, die wir als antisemitisch einordnen können. Und Kinder sind in der Art und Weise, wie sie das tun, ja, sehr kreativ. Sie sind auch, ich würde sagen, teilweise auch schon resistent gegen Widerspruch. Also es gab immer wieder auch Situationen, wo wir als, ja, Autoritäten dann adressiert wurden. Natürlich, wir als erwachsene Forscherin in der Kita werden von den Kindern dann auch als Erwachsene wahrgenommen, teilweise auch als pädagogische Fachkräfte, die dann jetzt halt heute mal da sind. Ja, also die Kinder haben das dann auch nicht immer ganz klar, was jetzt ist, obwohl wir ihnen das natürlich sagen, dass wir forschen, dass wir von der Universität kommen und dass wir uns mal anschauen wollen, wie sie so spielen und was sie so machen. Und da wird dann eben deutlich, dass Kinder, wenn wir widersprechen, dann auch zu diesen Aussagen stehen oder Stellung beziehen oder dann auch sagen, sie bleiben dabei. Also sie sehen das nicht ein, dass wir da jetzt widersprechen oder auch die Augen verdrehen, wenn wir ihnen widersprechen.
Und haben Sie ein Beispiel? Was sind das für Aussagen?
Das sind zum Beispiel Aussagen, es gab ein Mädchen, ein 7-jähriges, dass dieses Stereotyp der großen Nase, das es seit dem Mittelalter gibt, es ist in christlichen Malereien ist das verbreitet, um eben Juden und Jüdinnen zu diffamieren. Und das hat sich bis heute tradiert. Das wird immer wieder auch, kommt immer auch wieder vor, dass unterstellt wird, Jüdinnen und Juden hätten große Nasen. Das hat das Kind geäußert. Und wir haben dann im Kontext aber eine Aussage eines anderen Kindes, das dann gesagt hat, wieso große Nasen? Mein Vater hat auch eine große Nase und ist kein Jude. Haben wir dann eben gesagt, ja, nicht, also Juden haben nicht größere Nasen als andere Menschen und versuchten dann eben auch Beispiele zu bringen, dass genau eben das aufgreifen, dass sein Vater kein Jude ist und auch eine große Nase hat. Und das Kind dann eben die Augen verdreht hat und gesagt hat, doch, das ist so, das hat meine Mama gesagt und ich habe das auch im Fernsehen gesehen. Also da wurde dann auch nochmal deutlich, dass, und das ist so eine Erkenntnis, die wir für uns gewonnen haben, dass Kinder Autoritäten verschiedene Bedeutungen geben in Bezug auf das Wissen. Und wenn gewisse Autoritäten jetzt beziehungsweise die Eltern oder im Fernsehen gesagt wird, das ist eine große Nase, dann ist dem nicht beizukommen, einfach indem man dem widerspricht, sondern die Kinder halten dann daran fest. Also es gibt so eine Art Hierarchie zwischen den Autoritäten, die Kinder wahrnehmen und ja, die sich dann auch festschreiben bei ihnen. Also dass es dann nicht einfach so durchbrochen werden kann. Und das ist für uns so eine Erkenntnis gewesen, zu sagen, okay, man muss eigentlich auch sehr stark mit den Eltern arbeiten, auch in der Kita, weil die Kinder ja dem, was die Eltern sagen, einen sehr, sehr hohen Stellenwert geben. Und die Eltern müssen mit einbezogen werden, auf jeden Fall auch in die Art der Sensibilisierungsarbeit in Bezug auf Antisemitismus, aber natürlich auch auf Rassismus und andere Formen der Diskriminierung. Ich glaube, es ist schwierig, das nur in der Kita zu machen, sondern es muss dann in der Hinsicht auch Elternarbeit geben. Das ist natürlich dann nochmal eine Frage, wie man das umsetzt und genau wie viel Arbeit das für die einzelnen Kitas dann nochmal bedeutet. Aber unserer Ansicht nach ist das dringend notwendig, die Eltern da mit ins Boot zu holen, wie man so schön sagt, und die Eltern auch aufzuklären, Sensibilisierung zu machen in den Familien selbst und natürlich auch mit den Eltern zu sprechen, wenn antisemitische Vorfälle in der Kita sind und das nicht nur in der Kita zu verhandeln, sondern auch im Austausch mit den Eltern.
Da kommen wir gleich nochmal zu der Arbeit, wie man damit auch tatsächlich umgehen muss und wie man alles adressieren muss, das pädagogische Fachpersonal selbst ja natürlich auch. Sie haben gerade gesagt, es ist ja ein Bild aus dem Mittelalter schon, das hier tradiert wurde. Und Frau Wiegemann, Sie haben ja auch Studien zum historischen Wissen von Kindern ja mitgebracht sozusagen in die heutige Sendung. Was ist das für ein historisches Wissen, was so quasi dann wahrscheinlich auch teilweise unbewusst viele Kinder schon mitbringen? Können Sie uns da Beispiele nennen?
Genau, ich verweise in dem Zusammenhang gerne auf die Forschungsergebnisse zum frühen historischen Lernen in der Grundschule. Da gibt es einzelne sehr, sehr wichtige Arbeiten, wie zum Beispiel, ich vergesse wahrscheinlich auch andere Autorinnen gerade, aber ich kenne einfach die Studien von Andrea Becher und Christina Koch am besten. Und das ist interessant für unser Thema, denn ohne exakt zu wissen, wann das familiale Sprechen über die NS-Vergangenheit einsetzt, und es wird aber vermutet, dass das ungefähr ab dem Vorschulalter passiert, wissen wir, dass sich bereits achtjährige Kinder ihre Vorstellungen über die Geschichte machen und dass zum Beispiel Kinder im Vorschulalter auf Erinnerungskultur stoßen, ja, im Alltag und dann Fragen an ihre Eltern richten, was das ist und Fragen über die Vergangenheit richten und die Antworten, die sie von ihren Eltern bekommen, und das ist das, womit sie sozusagen ihr Wissen aufbauen, ja, sind meistens wenig akkurat, muss man leider sagen. Also in Bezug auf die Vergangenheit, in Bezug auf die NS-Vergangenheit einerseits, da zeigt sich, dass Kinder sehr stark in die familialen Opfererzählungen eingebunden sind, dass die gesamtgesellschaftliche Involvierung in die NS-Zeit dethematisiert wird, dass ein sehr starker Fokus auf Hitler zum Beispiel, ja, als der böse Mann, ja, gelegt wird, als Alleinverursacher zum Beispiel. Für die Antisemitismuskritik sind aber noch andere Erkenntnisse relevant, die wir da auch nebenbei sozusagen mit rausziehen können. Zum Beispiel, dass Kinder glauben, dass Juden, Jüdinnen wegen ihrer Religion verfolgt worden sind. Und das übrigens auch nur sozusagen von Hitler. Das stimmt ja so nicht, ne? Das ist ja sozusagen eine falsche Anlage eines Antisemitismusverständnisses. Und das, was Benjamin Rentsch-Kruse auch schon gesagt hat, findet sich da auch teilweise wieder. Achtung, Reproduktion, diese Vorstellung, dass Juden, Jüdinnen verfolgt worden sind, weil sie schlaue Geschäftsleute waren, ja. Also, das sind so Bilder, die im familialen Sprechen offensichtlich weitergegeben werden, gemeinsam mit wenig akkuraten Vorstellungen über die Vergangenheit. Und da wird sozusagen auch ein verkürztes Verständnis von Antisemitismus eigentlich mit angeboten, ohne dass da eine Unterbrechung sozusagen erfolgt. Und das, was Benjamin Rentsch-Kruse auch gesagt hat, die Bildungseinrichtungen können auch nicht immer alles lösen, ja, was gesellschaftlich und familial brach liegt, aber korrigierend eingreifen wäre eine Kompetenz, die erworben werden kann. Also wie gehe ich mit diesen Fragen über die Vergangenheit zum Beispiel um? Wie ordne ich selber Antisemitismus ein? Wie erkläre ich mir die Dinge? Und da liegt eigentlich auch ein Potenzial brach in Einrichtungen frühkindlicher Bildung und Erziehung.
Sie haben ja auch viel Erfahrung eben in der pädagogischen Arbeit und Sie beraten ja auch, was es Ihnen so begegnet im Kita-Alltag auch.
Also ich habe ja früher, also als OFEC noch Teil unseres Kompetenzzentrums war und noch kein eigenständiger Verein, Beratungsarbeit gemacht. Aber die Erfahrungen, um die es jetzt geht, die habe ich eigentlich vorrangig in meiner pädagogischen Arbeit mit Fachkräften, ja, gesammelt. Und ich kann auch wirklich gleich sehr konkret werden, weil wir es mit einer strukturellen Herausforderung zu tun haben, würde ich gerne klarstellen, dass es aus unserer Sicht nicht um einzelne Aussagen oder individuelle Verhaltensweisen geht, ja, die immer im Fokus stehen müssen, sondern dass wir es wirklich mit institutionellen Umgangsweisen zu tun haben. Einfach nur kurz ein gröberer Rundumschlag. Wenn wir an Kita denken, dann denken wir ja häufig an prekäre Strukturen, ne? Also wir denken an fehlende Betreuungsplätze, Erzieherinnenmangel, mangelnde Wertschätzung des Berufs. Das sind ja alles Leerstellen, die existieren. Und parallel finden wir aber, wenn wir in die Institution Kita hineinschauen und auf die pädagogischen Abläufe schauen und die institutionalisierten Praktiken schauen, eine sehr spezifische Stabilität vor. Und da lohnt sich aus unserer Sicht immer ein Antisemitismus- und diskriminierungskritischer Blick, denn wer die Einrichtungen kennt, weiß, dass in der Kita zum Beispiel sehr viel Wert gelegt wird auf Struktur, auf Regelmäßigkeit, auf Rituale, um ja die auch sehr wichtige Vorhersehbarkeit und Verlässlichkeit für sehr junge Kinder zu schaffen. Und da ist eben die Frage, welche Kinder da im Blick sind. Ja, das bezieht sich auf den Tagesablauf, aber eben auch zum Beispiel auf den Jahreskalender. Also woran orientiert sich Kita? Und die Feste, auf die normativ zugegriffen wird, selbst in öffentlichen Kitas, das sind meistens christlich geprägte Feste und werden auch begangen. Und gerade dieses säkularisierte Verständnis von diesen Festen, die so zentral sind, haben zur Folge, dass diese Norm aus unserer Sicht sehr stark verstärkt wird, problematisch verstärkt wird. Also die sozusagen Selbstverständlichkeit, ja, mit der Weihnachtslieder gesungen werden oder ausschließlich Weihnachtslieder gesungen werden, zum Beispiel, ja, oder Ostern gefeiert wird oder am Nikolaustag davon ausgegangen wird, dass alle Kinder was mitgebracht haben, ne? Normalerweise sind Spielsachen verboten, aber am Nikolaustag gibt's eine Ausnahme, ne? So, also diese Selbstverständlichkeiten sind normverstärkend. Und für junge jüdische Kinder, deren Identitätsentwicklung in diesen kritischen Jahren ja auch beginnt, nicht nur für jüdische Kinder, aber in unserem Fall gerade auch für jüdische Kinder, stellen sich hier Fragen und damit auch für ihre Familien. Das heißt, es geht sozusagen um die Erfahrung, dass das, was zu Hause vielleicht wichtig ist, in der Kita nicht so wichtig ist. Ja, das macht etwas mit einem Gefühl von Zugehörigkeit, ne? Genau. Es macht auch was, wenn Kinder, die andere Feste feiern, besondert werden und sagen, ha, was ist denn das? Ja, also interessant. Und auch wenn es wohlmeinend ist, kann damit auch so ein Othering sehr schnell einhergehen. Ja, das heißt, es stellen sich diese Fragen von Zugehörigkeit, von Sicherheit, von Differenz, aber vielleicht auch so Gefühle von Mangel ein. Warum habe ich das nicht, was bei allen so wichtig ist? Weihnachten ist wirklich so ein Thema, wo, das kennen viele Familien, die Weihnachten nicht feiern, dass wir da sozusagen auch so bemitleidet werden. Kann man ohne Weihnachten leben? Wie macht man das? Ja, dann fangen manche tatsächlich auch an, Weihnachten zu feiern, ja, weil so ein Druck entsteht. Also das sind sozusagen so ganz grundlegende Dinge, wo mangelnde Diversität eigentlich auch das Wort ist. Und ich natürlich greife jetzt auch viel zu kurz. Ja, jüdische Lebensentwürfe sind sehr unterschiedlich und ja, von säkular, kulturell, religiös. Aber das müssen wir jetzt einfach kurz mitdenken. Genau. Und wichtig ist aber auch, und wenn wir jetzt wirklich gucken, was mit dem, was wir gemeinhin eher unter Antisemitismus verstehen, zu tun hat und was aber gleichzeitig auch nicht als das oftmals wahrgenommen wird, weil es ja unbeabsichtigt und unbewusst passiert. Ich weiß nicht, wie viele Fälle ich zum Beispiel betreut habe und kenne von Familien, die komplett irritiert sind, warum ihre Kinder so 6-zackige gelbe Sterne zur Adventszeit als Bastelei oder als Weihnachtsgeschenk für die Eltern nach Hause bringen. Die sehen aus wie Davidsterne, werden als Weihnachtssterne sozusagen bezeichnet. Oft ist dann sozusagen auch das Foto des eigenen Kindes in der Mitte. Und für jüdische Familien hat das eine sehr klare Symbolik. Ja, das sind sozusagen die Markierungen aus der NS-Zeit. Ja, das merkt aber niemand. Und das ist schon, also das ich habe es ja eingangs angesprochen, ne, dieses unbearbeitete Erbe, wie kann das eigentlich sein, ja, dass das nicht mitgedacht wird, ja, wie das nicht auffällt, ja, oder weiß ich nicht, Laternenfeste, die am 9. November stattfinden, ja, das sind so Praktiken, die überhaupt nicht in Frage gestellt werden in Bezug auf die Wirkung und die oftmals aber auch gar nicht von Seiten der Eltern, ja, groß problematisiert werden, weil es ja auch sozusagen eine Zögerlichkeit gibt, da irgendwie besonders negativ aufzufallen oder ne, so. Aber so eine Normalität, die eigentlich zu Irritation führen könnte. Ja.
9. November, nur kurz erklärt, die Reichspogromnacht wäre ja eigentlich auch eine gute Gelegenheit, um, ich sag mal, in der Kita zu sagen, wir stellen vielleicht Lichter auf an Stolpersteinen oder wir legen Blumen nieder, wie es ja viele machen an dem Tag. Das könnte ja auch eine Gelegenheit sein, genau dieses historische Wissen in der Kita behutsam aufzugreifen, oder?
Genau, ich würde sagen, das ist nochmal eine ganz eigene Frage der Shoah Education, also was es da braucht, das würde, glaube ich, eine eigene Folge rechtfertigen. aber auf jeden Fall gibt es, und da haben Sie vollkommen recht, es gäbe ja Anlässe, die nicht vermieden, sondern die gesehen werden könnten zumindest. Und dann könnte man darüber nachdenken, wie macht man das jetzt, ja? Aber dieser Reflexionsprozess, der braucht ja auch noch sozusagen eine eigene Kompetenzentwicklung auch. Und genau, also das ist auf jeden Fall, aber so eine, würde ich auch sagen, so eine Kernkompetenz antisemitismuskritischer Bildung, diese Gelegenheiten auch wahrzunehmen, ja, wahrnehmen zu lernen und die produktiv zu wenden. Und dann natürlich wäre es wichtig, gerade bei diesen Fragen auch, ja, im Kontakt mit den jüdischen Familien zu sein, ne? Was brauchen sie, was wollen sie, vielleicht nicht, ja, was ist vielleicht nicht so angemessen, aber einfach da so überhaupt eine Bereitschaft zu signalisieren, ja. Aber natürlich haben wir es in der Kita auch mit sehr, sehr zielgerichteten Formen von Antisemitismus zu tun. Und das betrifft natürlich auch nicht nur die Kinder, ne? Es gibt antisemitische Handlungen seitens der Erzieherinnen zum Beispiel. Ich kann ein Beispiel nennen. Es ist mir sehr unangenehm, weil ich damit Dinge reproduziere, aber ich mache es jetzt mal. Eltern werden in die Kita gerufen und ihnen wird gesagt, ihr Kind sei so aggressiv und ob das was damit zu tun haben könnte, dass sie Israelis sind, dass es ein israelisches Kind ist, weil man höre, die sind besonders aggressiv zum Beispiel. Ja? Das ist also total häufig. Also so Varianten dieser Vorfälle gibt es einige. Es gibt Kinder, die jüdische Kinder nicht einladen zum Geburtstag. Ich lade dich nicht zu meinem Geburtstag ein, weil du Jude bist, oder einfach der Ausspruch, ich mag keine Juden. Ne? Also sowas fällt in Kitas. Und es gibt ja auch auf Seiten der Eltern, es gibt ja diese Kita-Chats, also diese Eltern-Chats, ja, auch da kommt es zu problematischen Wortmeldungen, ja. Also es ist wirklich institutionell und strukturell zu betrachten, geht über die Kinder weit hinaus. Und was aber wirklich wichtig ist, ist, dass ja all das, ja, dass Antisemitismus existiert, ist ja für Juden und Jüdinnen jetzt keine Neuigkeit, um es jetzt mal wirklich nochmal so klar zu sagen. Aber was das Problem immer wieder darstellt und wo Vertrauen verloren geht, ist der mangelnde Umgang mit Antisemitismus. Das heißt, wenn was benannt wird und gesagt wird, dann müssen betroffene Familien um ihre Erfahrungen, um die Anerkennung ihrer Erfahrungen ringen. Ja, damit eben gesagt, das ist nicht so gemeint und nicht so gewesen. Und dann geht es so weit, ja, und in der Forschung und Theoriebildung zum institutionellen Antisemitismus, wie das meine Kolleginnen im Forschungsbereich bei uns machen, Marina Scharniewski und Friederike Lorenz-Sinai, sie beschreiben Antisemitismus als prozessuales Gewaltverhältnis. Das heißt, das meint, dass es nicht bei dieser einen Aussage oder Handlung bleibt, sondern dass sich diese Gewalterfahrung durch die Nichtanerkennung, ja, und die Dethematisierung und Umdeutung verstärkt. So auch in einem sehr aktuellen Fall. Sie haben den israelbezogenen Antisemitismus angesprochen. Das Beispiel habe ich mitgebracht noch. In der Garderobenkita hängen ja oft so Stoffbeutel mit Wechselwäsche. Und auf einem der Beutel haben Erzieherinnen bemerkt, ist der Umriss des Staates Israel gedruckt, also der Umriss, mit Palästina untertitelt. Und die Kita hat sich in dieser Situation, und das ist ja wirklich schon wirklich gut, an einen Bindungsträger gewandt. Und da kam man aber zur Übereinkunft, das sei unproblematisch. Und wir sagen, das ist sehr viel Unbewusstes im Spiel, aber hier von unbewusst zu sprechen, also seitens eines professionalisierten Bildungsträgers, das ist schon eine bewusste Haltung, eine bewusste Entscheidung, ja. Und das ist auch ein Sicherheitsrisiko für jüdische Kinder, das ein Stück weit auch der Beliebigkeit preisgegeben wird, ja. Weil das ist ein Problem und das ist keine politische Auseinandersetzung an der Stelle mehr, ja.
Weil es ist ja tatsächlich ein sehr gutes Beispiel für das, was Herr Rentsch-Kruse vorhin meinte, sozusagen das Existenzrecht des Staates Israels wird ja damit negiert.
Absolut. Ich meine, ich glaube, da sind wir uns auch einig, oder? Also ich hoffe, dass das nicht mehr unter legitimer Kritik fällt, ja, sondern eine Auslöschung meint.
Ich glaube, wir drei sind uns da schnell einig. Jetzt hatten Sie, Rentsch-Kruse, ja vorhin auch gesagt, also die Kinder, und das haben Sie auch gerade bestätigt, Frau Wiegemann, die Kinder erkennen nicht an, dass sie da etwas gesagt haben, was problematisch ist, was antisemitisch ist. Aber Sie haben ja auch untersucht, wie die PädagogInnen oder auch die Familien damit umgehen, wenn es zu solchen Äußerungen zum Beispiel kommt oder Situationen. Was haben Sie da beobachten können?
Ja, das ist spannend, weil ich da ganz viel anschließen kann, was Romina Wiegemann jetzt auch schon gesagt hat. Also erstmal ist festzustellen, dass es ich muss sagen, das betrifft Eltern, pädagogische Fachkräfte und auch Kita-Leitungen gleichermaßen. Wobei wir haben ja, sagen wir mal, eine kleine Studie gemacht. Das sind 5 Einrichtungen und in diesen 5 Einrichtungen war es auch so, dass die uns einen Zugang gewährt haben, gerade weil auch die Kita-Leitungen bereit waren, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also diese Bereitschaft muss überhaupt erst mal da sein, dass man Zugang bekommt. Wir haben viel, viel mehr Einrichtungen angeschrieben. Es kann natürlich nicht unterstellt werden, dass die kein Interesse haben, sich mit Antisemitismus auseinanderzusetzen. Es gibt unzählige Gründe, warum man nicht ein Forscherteam zu sich in die Kita lassen möchte oder warum es gerade nicht passt. Das war auch gerade die Corona-Zeit, in der wir angefragt haben. Also nochmal sehr, sehr erschwerte Bedingungen, wo man zurückhaltender ist. Das sei noch dazu gesagt. Aber wir haben in unseren Interviews, wir haben ja 19 Interviews geführt insgesamt in diesen 5 Einrichtungen, wurde deutlich, dass es einfach auch einen starken Wissensmangel gibt in Bezug auf Antisemitismus. Erstmal, das hat die Romina Wiegemann schon gesagt. Und was wir aber auch festgestellt haben, ist, dass es ja fast schon die Vorstellung gibt, dass Kinder mit Antisemitismus überhaupt nichts am Hut haben. Hm. Kinder sich nicht antisemitisch äußern. Also wir haben da 3 Erklärungsmuster herausgearbeitet, auch im Kontext der Interviews, nämlich einmal, dass Antisemitismus unter jungen Kindern gar nicht vorstellbar ist, von den Erwachsenen tatsächlich, dass Antisemitismus in Kitas schlichtweg nicht vorkommt und dann aber auch, dass Antisemitismus an jüdische Präsenz geknüpft wird. Und da gibt es auch in der Auseinandersetzung mit der wenn in Schulen geforscht wird, von Marina Czerniewski und Friederike Lorenz-Sinai eben die Feststellung, dass es eine jüdische Nichtpräsenz gibt, also die Annahme einer jüdischen Nichtpräsenz in Schulen, dass davon ausgegangen wird, es gibt gar keine Jüdinnen und Juden in den Schulen und das trifft auch auf die Kitas zu, in denen wir geforscht haben. Und interessant ist dazu auch noch, dass Antisemitismus eben an jüdischer Präsenz oder Nichtpräsenz festgemacht wird. Also gibt es keine Jüdinnen und Juden, gibt es auch keinen Antisemitismus. Mhm. Und da wird sozusagen das Problem ausgelagert an Jüdinnen und Juden. Genau, das kennen wir ja auch in Bezug auf das Korrespondenzproblem, dass davon ausgegangen wird, ja, Antisemitismus ist eigentlich ein Problem von Jüdinnen und Juden und wenn die nicht da sind, dann gibt es das auch nicht. Und das Konstruktionsproblem sozusagen beschreibt aber, nein, es ist eine Sache nicht von Jüdinnen und Juden, sondern von Antisemiten, die Vorurteile gegen Jüdinnen und Juden haben.
Genau. Ja, sehr interessant. Ich meine, ich kann es verstehen, es ist verlockend, einfach auch so zu denken, ja, wir haben ja hier keine Jüdinnen und Juden, dann haben wir auch kein Problem mit Antisemitismus. Wie zeigt er sich denn dann bei dem pädagogischen Personal zum Beispiel? Oder wie waren die Reaktionen? Na, haben Sie eigentlich gerade auch geschildert, aber um vielleicht mal zu dem Beispiel zu kommen, die Umrisse des Staates Israels mit Palästina unterschrieben, wie wäre ein guter Umgang damit gewesen, eben das zum Beispiel erstmal anzuerkennen? Das wäre wahrscheinlich Schritt eins, aber wie geht es dann weiter?
Vielleicht nochmal ganz kurz zu der Frage, wie äußern sich auch Pädagoginnen und Pädagogen so? Das war bei uns jetzt nicht ein einziger Fall, wo sich antisemitisch geäußert wurde von den Eltern, den Kita-Fachkräften oder der Kita-Leitung, sondern das Thema wurde einfach ausgeblendet. Also tatsächlich, es gab eine Kita-Leitung, die gesagt hat, natürlich ist Antisemitismus ein Problem in der Kita. Es war dann aber in der gleichen Kita so, dass die Fachkräfte dort gesagt haben, das gibt es bei uns nicht. Also da gab es dann auch einen Widerspruch zwischen Kita-Leitung und den Fachkräften, was interessant war einmal. Und zum anderen ist das eben spannend zu sehen, dass es ausgeblendet wird und dass es auch ausgelagert wird. Also, dass gesagt wird, ja, Antisemitismus, das ist eigentlich jetzt ja kein, ich sag mal, deutsches Problem, sondern das ist eben ein Problem eher, dass es bei anderen gibt. Zum Beispiel bei Musliminnen und Muslimen, ja, dass dann dort eben gesagt wird, gucken Sie sich doch mal irgendwie Einrichtungen an, wo es besonders viele Musliminnen und Muslimen gibt. Also da ist dann auch der sogenannte Antisemitismus der anderen im Spiel, dass eben Zuschreibungen gemacht werden an andere. Das ist gar kein Problem, das wir haben, sondern das eigentlich andere haben. Also das haben wir auch gehabt in der Kita, dass eben es ausgelagert wird und nicht als eigenes Problem angenommen und auch wahrgenommen wird.
Da mischt sich dann ja Antisemitismus auch fröhlich mit Rassismus tatsächlich, also mit antimuslimischem Rassismus.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das kann man sagen. Da kommen Vorurteile zusammen, verschiedene, die dann eben Zuschreibungen bestimmter Gruppen einhergehen, ja.
Kommen wir nochmal zurück zu dem Beispiel, das Sie vorhin genannt haben, Frau Wiegemann. Also, dass da die Umrisse des Staates Israels zu sehen sind auf einer Tasche und unterschrieben mit Palästina. Wie wäre denn Ihrer Meinung nach ein guter Umgang damit gewesen?
Also die Kita hat es ja ganz gut angegangen.
Ja.
Also die hat sich in einen Bildungsträger gewandt, weil da hat da die Kompetenz gefehlt, oder? Nein, ich glaube nicht die Kompetenz, eigentlich der gute Wille, Antisemitismus kritisch zu handeln. Genau, das heißt, wir sehen, wie weitreichend eigentlich das Problem ist. Ich würde sagen, im Fall der Kita ist erstmal sehr viel gut gelaufen. Es wurde eben nicht ignoriert, es wurde eben nicht dethematisiert, es wurde als Problem erkannt. Und es wurde auch erkannt, dass vielleicht die eigene Kompetenz vielleicht nicht ausreicht, um jetzt entsprechende Schritte zu setzen, und im Wunsch, hier professionell damit umzugehen, wurde sozusagen eine Stelle in Betracht gezogen, die weiterhelfen kann, aber die konnte das nicht. Die konnte sehr gut sozusagen auch rassismuskritisch beraten, aber das ist leider oftmals so, dass Antisemitismus nicht adäquat mitgedacht und mitgenommen wird und dass es da eigentlich auch Qualifizierungspotenzial bräuchte, das aber oftmals nicht wahrgenommen wird. Ja, das heißt, umso wichtiger sind ja spezialisierte Beratungsstellen in Bezug auf Antisemitismus, wie die Beratungsstelle OFEC, wo eine institutionelle Beratung gegeben werden kann, auch im Umgang mit den Eltern, mit dem Personal, mit dem Kind. Da liegt die Kompetenz dann, und da können sich Betroffene auch parteiliche Unterstützung holen, wenn sie selbst was als Familie erleben, aber eben auch das entsprechende Fachpersonal.
Mhm. Und würden Sie dann sagen, in so einem Fall wie diesem, wäre es dann gut, in das Gespräch mit den Eltern des Kindes, des Beutels oder des Besitzers zu gehen? Oder wie würde man das dann anfangen und aufbauen?
Auf jeden Fall. Braucht es da eine Thematisierung mit den Eltern? Da ist eben die Frage, wer führt das Gespräch? Führt das die Kita-Leitung alleine oder wird die Beratungsstelle hinzugezogen? Genau, auch der Blick, gibt es betroffene Kinder oder Eltern? Was sind eigentlich deren Bedarf? Gibt es vielleicht schon Vorerfahrungen, die gemacht worden sind, die dann ans Tageslicht kommen? Das passiert auch oft, wenn die Vorfälle gravierender sind, dass dann klar wird, das ist eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. Ja. Was brauchen eigentlich die Betroffenen jetzt? Wie können sie sich wieder sicher fühlen? Das ist von Fall zu Fall sehr unterschiedlich, aber es gibt so ein paar Leitlinien, die abgearbeitet werden können, ohne zu sagen, es gibt immer den einen Weg, weil die Konstellation ja immer unterschiedlich ist und weil die Bedürfnisse der Betroffenen auch unterschiedlich sind. Aber auf jeden Fall brauchtest du eine klare Haltung, und auch wenn sich da nichts sozusagen bewegt, eine sehr, sehr deutliche Ansage seitens der Kita, dass sowas keinen Platz hat, ja, in der Kita, weil es die Sicherheit von Kindern beeinträchtigt. Ja.
Das heißt, wichtig ist vor allem dann auch die ja, ich sag mal, Empathie mit den Betroffenen und gleichzeitig eine klare Kante. Und wenn, ich höre auch raus, wenn es eine Überforderung gibt, vielleicht, das kann ja erstmal der Fall sein, wenn das vielleicht auch das erste Mal ist, dass man sich damit überhaupt beschäftigt und auseinandersetzt, dann Unterstützung holen von
auf
außen.
Auf jeden Fall. Und das Traurige ist halt, dass man da auch wissen muss, wo man hingeht mittlerweile. Also genau, das ist leider auch nicht überall gleichermaßen mit drin im Blick, ja, dass Antisemitismus eben auch eine Gewaltform darstellt.
Aber die Verantwortung liegt dann schon in erster Linie auch bei den Leitungen, sich zu informieren, sich zu interessieren erstmal, dann zu informieren und dann auch zu handeln.
Auf jeden Fall.
Wie kann eine Leitung, Sie haben es gerade gesagt, Herr Rentsch-Kruse, das waren oft auch Leitungen, die jetzt erstmal offen waren überhaupt dafür, das ist ja schon gar nicht so selbstverständlich. Wie kann eine Leitung, die nicht nur offen ist dafür, sondern vielleicht auch schon sensibilisiert ist für Antisemitismus, damit umgehen, wenn sie bemerkt, okay, ich habe vielleicht hier sogar auch Personal, das unbewusst oder bewusst antisemitische Stereotype offenbar hegt und auch verbreitet?
Ja, ist eine gute Frage. Auf jeden Fall das Gespräch suchen. Also ansprechen, das Gespräch suchen, auch klar die Werte benennen, die man in der Einrichtung pflegen möchte. Und auch, also natürlich, wenn jetzt jemand ganz manifest antisemitisch ist, ist das ja als Pädagogin, Pädagoge in der Einrichtung unhaltbar. Also dann müsste man ja auch die Frage stellen, ob Konsequenzen zu ziehen sind. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass sich jemand vielleicht auch jetzt nicht ganz bewusst geäußert oder eben Stereotype im Kopf hat. Ich behaupte ja immer, dass wir alle Stereotype im Kopf haben und es gibt Leute, die bewusster äußern als andere oder es rutscht einmal was raus und dann kann es natürlich auch zur Sprache kommen, das eben zu sagen, ja, nochmal einlesen, sensibilisieren, eben auch fragen, wo kann man sich beraten lassen, das im Team besprechen. Es kann natürlich dann nicht darum gehen, irgendjemand an Pranger zu stellen. Also man muss dann eben abwägen, was ist das für ein Vorfall? Da kann man sich ja auch unzählige Situationen vorstellen, wie das aussehen kann. Das muss dann eben die Leitung organisieren, muss das ja versuchen aufzuarbeiten mit der Person selbst natürlich und das dann auch im Team zu besprechen. Und dann kann man weitersehen, wie die Zusammenarbeit funktionieren kann natürlich. Aber das liegt bei den Kita-Leitungen auf jeden Fall, dann die Initiative zu ergreifen. Aber das können natürlich auch Kolleginnen und Kollegen tun, indem sie direkt die Person ansprechen. Das muss ja nicht immer an die Leitung gehen sofort, sondern sagen, was hast du für eine Aussage oder was ist für ein Bild? Kannst du das so argumentieren oder ist das vielleicht auch falsch oder ist das höchst problematisch? Das kann man ja auch, wenn man im Team arbeitet, auch einfach mal ansprechen und diskutieren. Und wenn sich dann eben eine Person uneinsichtig zeigt, dann auch an die Kita-Leitung herantreten und das dann eben im größeren Rahmen diskutieren. Kita-Leitungen, das hat die Romina Wiegemann aber auch schon gesagt, können sich auch informieren, wo es Fortbildungen gibt zu Antisemitismus, welche Organisationen angefragt werden können, ob vielleicht auch Expertinnen und Experten von außen mal in die Kita kommen und dort aufklären oder Gespräche führen oder auch einfach nur einen Vortrag machen oder man macht mal irgendwie einen Fachabend, wo man das Thema Antisemitismus bespricht. Also diese Möglichkeiten gibt es ja. Das bieten wir zum Beispiel im Rahmen unserer Forschung auch an. Wir haben das jetzt allen Einrichtungen angeboten, in denen wir geforscht haben, dass wir nochmal einen Fachabend machen, wo wir über die Ergebnisse erstmal informieren und dann aber auch zum Thema Antisemitismus aufklären und ja versuchen, Wissens zu vermitteln, auch in die Diskussion einzusteigen. Wir haben einen Fachtag gemacht letztes Jahr, wo wir Einrichtungen angeschrieben haben und der auch ganz gut besucht war und wo auch die Resonanz groß war und das Interesse. Also das ist auf jeden Fall da. Das Problem wird auch gesehen, aber wie gesagt, es gibt von unserer, ja, auf der Grundlage unserer Erkenntnisse einfach auch eine strukturelle Dethematisierung von Antisemitismus, die jetzt nicht immer bei den einzelnen Kita-Leitungen zu suchen ist oder bei den pädagogischen Fachkräften, sondern generell sich eben dadurch auswirkt, dass es in der Ausbildung pädagogischer Fachkräfte keine Thematisierung von Antisemitismus gibt, dass es in den Einrichtungen selbst oft überhaupt gar keine Räume gibt, wo über Antisemitismus gesprochen werden kann. Es gibt kein Spielmaterial, keine Bücher in den Einrichtungen, wo ja das Judentum oder jüdisches Leben in Deutschland überhaupt mal thematisiert wird. Also das ist einfach eine Leerstelle und das geht noch weit über die einzelnen Individuen oder das Engagement einzelner Individuen, das es ja natürlich gibt, dass sich Kita-Leitungen, Fachkräfte engagieren. Das sind auch, würde ich sagen, alle, die sich für unsere Studie gemeldet haben, haben ihr Engagement gezeigt, haben sich da eingebracht, haben gesagt, ja super, dass ihr das macht, kommt zu uns in die Einrichtung, das ist ja schon unheimlich viel. Aber darüber hinaus, genau, fehlt es eben an vielen, vielen Ecken, einer tiefergehenden Auseinandersetzung mit dem Thema und ein Bewusstsein, dass das Thema auch in der Kita relevant ist. Und ich glaube, das ist auch etwas, was schwer zu durchbrechen ist und was natürlich durch solche Formate wie jetzt auch dieser Podcast, der dazu beitragen kann, dass es auch ja einen größeren Radius hat, dieses Thema, und auch Kita-Leitungen, pädagogische Fachkräfte, die interessiert sind, erreichen, die das dann auch in die Kita tragen können und zu gucken, wie gehen wir eigentlich damit um? Haben wir uns mal damit auseinandergesetzt, wie wir dem begegnen können oder ob es bei uns in der Kita Fälle gibt oder was wir mit Elternarbeit machen in dieser Beziehung? Ich denke, da ist viel zu tun, viel Bedarf, aber ich glaube, es bewegt sich was gerade, denn es sind jetzt auch verschiedene Publikationen entstanden, die sich auch mal ganz konkret mit Antisemitismus in Kindertagesstätten beschäftigen. In der Schule ist das ja jetzt schon seit 5 Jahren ein größeres Thema, das auch weiterhin zunimmt. Aber in der Kita ist das eigentlich eine Lehrstelle. Es gibt auch relativ, also abgesehen von, dass es noch keine Forschungsergebnisse dazu gibt jetzt, gibt es wenig pädagogisch-programmatische Arbeiten auch zu dem Thema, die man sich mal angucken könnte. Da hat Nina Kill-Spunzen jetzt 2 Arbeiten vorgelegt, die so ein erster Aufschlag in diese Richtung sind. Aber da ist natürlich noch viel zu tun. Aber ich habe das Gefühl, vielleicht ist auch bei Romina Wiegemann der Eindruck, dass da jetzt gerade einiges anläuft, noch einiges passiert. Und der Podcast zeigt das ja auch.
Sie nicken, Frau Wiegemann. Passiert schon was?
Genau. Also ich würde das auch so sehen. Also der Diskurs, dass wir über aktuellen Antisemitismus überhaupt sprechen und auch in Bildungseinrichtungen sprechen, ist ja überhaupt nicht so alt, ne? Also das hat sich in den letzten Jahren entwickelt durch Forschungsergebnisse, durch zivilgesellschaftliche Anstrengungen vor allem auch, die aktuellen Antisemitismus sichtbarer gemacht haben, auch für Nichtbetroffene. Für die war das ja immer da. Genau. Und ich habe auch das Gefühl, dass das so eine Diskursentwicklung jetzt ist, nachdem Schule jetzt im Fokus steht, dass dann auch geschaut wird, okay, was ist eigentlich mit Grundschule, was ist mit Kita? Und da sehe ich schon so eine spezifische Herausforderung für auch für unsere Arbeit. Also wir machen ja Fortbildungen für ErzieherInnen und für Kita-Leitungen und Trägerleitungen. Und was ich da so wahrnehme, ist, je jünger die Kinder sind, weil vermeintlich geht es ja immer erstmal um die Kinder, ja? Das ist ja der Trugschluss, dass es vor allem um die Kinder geht, desto mehr wird das Thema infantilisiert, desto mehr wird Antisemitismus infantilisiert. Also Antisemitismus ist ja das, was niemand haben will, was schon gar nicht in die Nähe von kleinen Kindern rücken darf. Ja, sozusagen, ja.
Hängt das auch damit zusammen, dass es diese Verknüpfung gibt? Ja, Antisemitismus, ja, die Nazis und Hitler, also dass man das gar nicht so sehr für etwas wie ja Klassismus, Rassismus und Adultismus, also diese ganzen Diskriminierungsformen, die wir hier im Podcast besprochen haben, da gibt es ja so ein Bewusstsein in der Gesellschaft, dass wir alle daran arbeiten müssen, weil es die Gesellschaft so durchzieht. Das fehlt einfach, oder?
Ich würde das schon so sagen, dass Antisemitismus als aktuelle Herausforderung spezifisch schwer hat. Ich glaube, dass alle Diskriminierungsformen es schwer haben, anerkannt zu werden. Aber ich glaube, dass da eine Spezifik drin liegt. Und Sie haben das eigentlich sehr gut auf den Punkt gebracht, zu sagen, es hat sowas mit uns auch sozusagen so historisch zu tun, mit uns aber historisch. Wir wollen das eigentlich nicht. Und das Anerkennen dessen, dass es da ist, fällt enorm schwer. Und es ist so tabuisiert und so aufgeladen, dass unterschiedliche Formen der Dethematisierung und auch der Externalisierung gewählt werden. Benjamin Rentsch-Kruse, und Sie haben es auch angesprochen, ne? Also die Verschiebung des Antisemitismus auf die anderen, vermeintlich anderen, ja, also mit Gänsefüßchen, ne? Also Migrationsanderen, was muslimische Jugendliche, ne? Kennen wir alles diese Zuschreibungen ausschließlich da, ja?
Oder Neonazis, die
auch. Neonazis, aber auf keinen Fall in der Mitte der Gesellschaft, was auch immer diese Mitte sozusagen jetzt ist, aber genau, und gleichzeitig ist mir aber auch wichtig, dass nochmal, weil es gibt auch andere Verschiebungen im Sinne von, naja, also Menschen, die sich rassismuskritisch betätigen, sind niemals, ja, Teil des Problems, ja, zum Beispiel oder so. Also wichtig ist einfach ein Verständnis von Antisemitismus zu haben, sich daran zu orientieren, ja, unabhängig von TrägerInnen zu erkennen. Und das fehlt, weil oft wird geguckt, okay, wer ist das denn eigentlich? Kann das denn überhaupt sein? Oder ist es jetzt nur rassistisch zum Beispiel, ja? Und oftmals vermischen sich Dinge. Aber manchmal ist es auch einfach Antisemitismus. Ja? Und da muss auch eine Klarheit herrschen, egal von wem der kommt.
Was geben wir mit? Also wenn eine Kita-Leitung oder auch eine Fachkraft in der Kita oder Eltern bemerken, okay, ich habe hier ein Problem, es ist eine Situation, es gibt einen, wie auch immer, einen Konflikt und ich möchte das gerne ansprechen, aber habe irgendwie vielleicht auch Sorge, das anzusprechen, eben weil es so ein Tabu ja auch ein Stück weit ist oder weil niemand den Umgang damit gewohnt ist, dann konstruktiv mit umzugehen. Was ist ein wichtiger erster Schritt dann? Oder was könnte ein wichtiger erster Schritt sein?
Ich würde sagen, das Thema zu enttabuisieren auf jeden Fall. Das Thema zu thematisieren, also weg von dieser Dethematisierung. Es muss möglich sein, über das Thema in Kindertagesstätten auch angstfrei zu sprechen. Also ich sage bewusst angstfrei, weil viele eben auch Ängste haben oder die Befürchtung, dass sie sich falsch ausdrücken, dass sie Worte wählen, die nicht richtig sind. Meine Kollegin Sabanu Schema, die auch in unserem Projekt forscht und auch ihre Dissertation eben zu diesem Thema schreiben wird, das muss ich noch dazu sagen, das wird dann auch noch eine Publikation sein zu Antisemitismus in Kindertagesstätten, ihre Dissertation, die vermutlich nächstes Jahr oder übernächstes Jahr erscheint, dass man Dinge auch ausprobiert, also dass man den Mut hat, auch ja Handreichungen pädagogische auch auszuprobieren. Das sagt sie immer. Wir haben jetzt schon relativ viel auch im Kontext Antisemitismus an ja pädagogischer Programmatik. Es mangelt aber oft noch in der Umsetzung. Also meine Kollegin sagt dann, es wird viel darüber gesprochen, aber es wird wenig getan. Und das ist vielleicht so eine Sache, dass man den auch Kita-Leitungen, was sie machen können, nochmal zu der Frage, dass sie das eben thematisieren, dass sie es enttabuisieren, sagen, es ist kein Tabu in unserer Einrichtung. Wir haben Diskursräume, in denen auch um Bedeutung gerungen werden kann, auch um die Bedeutung von Antisemitismus. Und wir probieren auch einfach mal Dinge aus. Wir schaffen uns mal diversitätssensible Literatur an und lesen mit den Kindern. Und wenn dann irgendwas aufploppt, dann gehen wir das an so und wir gehen das auch bewusst an. Wir machen das jetzt nicht einfach mal so nebenher, sondern versuchen das vielleicht auch mal zum Gespräch zu bringen. Es muss ja nicht immer über den Nationalsozialismus gehen. Das ist ja auch so eine Vorstellung. Das haben wir auch alle so drin. Mir ist das sogenannte Judentum oder mir sind jüdische Menschen in Deutschland vor allem oder insbesondere über den Nationalsozialismus begegnet in der Schule. Und das ist dann immer der Kontext, wo viele denken, okay, dann fangen wir erstmal an. Das haben wir auch in den anderen, also in unserem Verbundprojekt sind das ja drei Teilprojekte. Eins in Hamburg forscht zu Religionsunterricht in der Grundschule. Und da ist das auch so, dass oft von Lehrerinnen und Lehrern dass eben der Nationalsozialismus läuft, diese Thematisierung. Und das muss es aber gar nicht, sondern man kann sich Bücher anschauen mit Kindern, die zum Beispiel Ein Pferd zu Chanukkah ist eine Geschichte, dass man mit Kindern lesen kann, das einen Zugang ermöglicht. Und dann kann es sein, dass Kinder Äußerungen tätigen, auf die man dann eingehen kann. Aber oftmals ist das ja auch gar nicht der Fall. Also man muss dann gar nicht Angst haben. Und man kann eben sensibilisieren für dieses Thema und das dem Räume geben, um es ansprechbar zu machen. Das, glaube ich, sind so Möglichkeiten, um damit umzugehen, um in der Kita überhaupt mal einen Aufschlag zu machen. Und ich denke, wenn sich alle im Team darüber bewusst sind, dass das Thema ist und dass man darüber spricht und dann eine Bewusstwerdung da ist, dann kann da auch nicht so viel passieren, weil man weiß ja, okay, wir sind alle darauf vorbereitet. Auch das Bewusstsein, Antisemitismus kann stattfinden. Ja, also dass man nicht so überwältigt wird, wenn es dann mal stattfindet, sondern dass man rechnet, Antisemitismus ist ein normaler Ausnahmezustand in Deutschland. Und wir müssen uns alle damit beschäftigen. Er kann vorkommen. Und wenn wir darauf vorbereitet sind, dann sind wir auch nicht sprachlos, sondern können darauf eingehen. Und das in Kitas klarzumachen, ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit. Das kann man gut umsetzen.
Frau Wiegemann, Sie nicken ganz viel. Möchten Sie gerne noch was ergänzen?
Ja, gerne auch was ergänzen. Aber ich stimme auch total zu. Auch ganz besonders diesem Gedanken, den, glaube ich, auch die Kolleginnen von Ihnen in Hamburg so formuliert haben. Also man korrespondiert auch total mit unseren Ansätzen, dass alle Bemühungen oder alle Anstrengungen, diversitäts- und differenzsensibel in Bezug auf Antisemitismus zu sein, auf so eine antisemitismuskritische Grundlage gesetzt werden müssen. Also diese Antizipation, dass ich das nicht in einen Raum trage, wo Antisemitismus nicht existiert, sondern umgekehrt, dass ich antizipiere, dass das Buch Ein Pferd zu Chanukkah was auslösen kann, ja, auf das ich dann eingehen muss, ja, das zu etablieren, diesen Gedanken und diese Praxis. Und ich hatte noch eine andere sozusagen, komme nochmal von einer anderen Richtung, also in Bezug auf institutionellen Umgang in Kita. Es haben sich in den letzten Jahren so Gewalt- und Kinderschutzkonzepte etabliert, wo es zunehmend so Beschwerdewege gibt, ja, wo Betroffene sich melden können, wo es auch Leitlinien gibt im Umgang, Verfahrensweisen. Also kurzum, strukturbildende Maßnahmen im Umgang mit Gewalt. Da braucht es eine Ausweitung, noch eine größere Ausweitung auf Antisemitismus, Rassismus und andere Formen von Diskriminierung, was aber voraussetzt, dass damit auch Gewalterfahrungen einhergehen, ja, und dass es Gewaltverhältnisse sind. Und das kann natürlich auch den Umgang stärken. Also wenn klar ist, wenn das passiert, wenn wir eine Meldung haben, wer ist, also alle sind verantwortlich, nicht alle sind zuständig, sagen wir oft. Und dass dann klar ist, okay, wo kommt das jetzt hin, wer kümmert sich drum? Da sowas einzuüben, so eine Praxis einzuüben, kann, glaube ich, auch erleichternd sein. Und die Grundlage ist dann aber einfach die Anerkennung, dass das da ist, ja, und dass wir damit einfach umgehen, dass es eigentlich ein Qualitätsmerkmal unserer Arbeit ist, wenn wir das tun. Das kann ja auch diese Aufgeladenheit ein Stück weit nehmen. Ja, leider diese Normalität von Antisemitismus anerkannt wird und sich auch in so eine strukturelle Praxis gießt, ja. Also Umgangspraxis meine ich in dem Fall.
Ich habe mal mit einer Kita-Leitung gesprochen, war ein ganz anderes Thema, weil die hat gesagt, wir lieben Konflikte. Und das ist ja vielleicht wirklich eine ganz schöne Haltung auch in Bezug auf Antisemitismus, dass man es eben nicht scheut, sondern sagt, wir gehen da jetzt rein und wir reden darüber und wir klären das. So, wir gehen damit um.
Wobei, da muss ich kurz was sagen.
Okay.
Weil, genau, es ist aber kein Konflikt dann. Also genau, das ist nochmal wichtig, weil das oft gedacht wird, ne? Dass wir machen unseren Totenkoffer, wir gehen mit Konflikten um, aber Gewaltverhältnisse brauchen was anderes, ne? Brauchen eine parteiliche Haltung und so weiter. Ne? Das ist nur, das sage ich jetzt nicht Ihnen, aber das sage ich in diesem Podcast nochmal, weil das oft auch in den Fortbildungen so ein Missverständnis gibt anfangs, dass wir es mit einem Konfliktverhältnis zu tun haben und nicht mit einem Gewaltverhältnis. Ja.
Und ich musste gerade noch an den Anfang denken, wo Sie berichtet haben, dass eben in Kitas christliche Feiertage gefeiert werden. Das wäre ja wahrscheinlich auch noch was man wirklich versuchen könnte, relativ einfach im Kita-Alltag nochmal neu mitzudenken, neu zu strukturieren, zu sagen, wir öffnen das. Wir versuchen da wirklich auch Diversität und Vielfalt reinzubringen. Zum Beispiel in den Feiertagen, die wir feiern.
Absolut.
Ja, das wäre natürlich eine tolle Möglichkeit, wenn man schon diversitätssensibles Material hat in den Kitas, wo die Kinder dann noch fragen und lernen, dann eben auch zu sagen, ja, nee, dann feiern wir das auch, dann bieten wir das auch an. Also das widerspricht ja jetzt nicht, sollte nicht irgendwie den Vorstellungen der einzelnen Religionen widersprechen, dass es auch Räume dafür gibt. Also klar, das ist da auch dann eine Frage natürlich, gerade in Deutschland, wie dann die Kirchen sich verorten und so weiter, aber in der Regel kann man auch wieder von Kita-Leitungsseite das anstoßen, je nachdem, wer der Träger ist, und das versuchen einzubringen und darüber zu diskutieren oder zu streiten eben auch.
Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Herr Rentsch-Gruß, und vielen, vielen Dank, liebe Frau Wiegemann, für dieses Gespräch, das ein Anfang ist und hoffentlich ein Anfang setzt in ganz vielen Kitas und bei vielen pädagogischen Fachkräften, sich mit dem Thema eben mehr auseinanderzusetzen und dieser Dethematisierung ein Ende zu setzen.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Und das war sie auch schon, die vorerst letzte Folge von Demokratie und Vielfalt, alle inklusive, der Kita-Podcast. Wir haben schon viele weitere Folgen, ich habe es in diesem Podcast ja immer wieder erzählt, produziert. Also wenn ihr mögt, dann hört euch gerne durch die vergangenen Folgen hindurch. Wir haben gesprochen über Rassismus, über Klassismus, über Adultismus, über Rechtsextremismus in der Kita, über was bedeutet eigentlich Inklusion und viele andere Themen. Also, falls ihr gerade erst diesen Podcast entdeckt habt, es gibt noch viele weitere Folgen zu entdecken. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Die Konzeption dieser Folge lag bei Nicole Tappert von der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe, kurz AGJ, und bei Vera Cartonat vom Kompetenzzentrum Antisemitismuskritische Bildung und Forschung. Die Produktion lag wie immer bei ASK Berlin. Ich bin Katrin Rönicke und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit bis hierhin. Demokratie und Vielfalt, alle inklusive, der Kita-Podcast, ist eine Podcast-Reihe des Projekts Demokratie und Vielfalt in der Kindertagesbetreuung. Das Vorhaben ist ein gemeinsames Projekt der 6 Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege, und diese sind die Arbeiterwohlfahrt-Bundesverband, der Paritätische Gesamtverband in Kooperation mit seinem Berliner Landesverband und dem Bundesverband für Kindertagespflege, die Diakonie Deutschland, die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, das Deutsche Rote Kreuz, der Deutsche Caritasverband, vertreten durch den KTK-Bundesverband, und die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe, kurz AGJ. Das Projekt wird im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben von 2020 bis 2024 gefördert.